Ich bin da so ein bisschen auf eigene Faust rumgelaufen. Man braucht aber nicht viele Tage und Nächte im Dschungel, glaube ich, um zu spüren, welche Kraft dieser Urwald hat. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich dem Dschungel mal auszusetzen.
Herzlich willkommen im Urwald. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine ziemlich weite Reise. Heute geht's hier in Stories nämlich über 9000 Kilometer Richtung Südosten, ganz tief rein ins Dickicht von Kambodscha. Friedemann Karik hat gerade seinen ersten Roman rausgebracht, der heißt Dschungel, und mit dem war er bei uns zur Lesung zu Gast diese Woche. Einen Tag übrigens nach der Premiere vom Buch. Und ich hatte das Gefühl, Friedemann war noch so ein bisschen platt vom Abend davor, also platt im Sinne von total geflasht. Und vielleicht ist bei der Premiere auch der ein oder andere Tropfen Alkohol geflossen. Das erwähnt er auch immer mal wieder zwischendurch. Noch eine Besonderheit, bei der Lesung saß die ganze Zeit ein Chamäleonstofftier vor uns auf der Bühne. Zuckersüß, total bunt und vor allem natürlich passend zum Buchcover. Wenn ihr euch das mal angucken möchtet, das Buchcover, aber auch das Kuscheltier und Friedemann sowieso, dann geht das wie immer auf unserem Instagram-Account stories.offiziell. Da gibt es nämlich ein Foto von uns allen zusammen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der Lesung. Hier ist Friedemann Karik. Hi Friedemann, cool, dass du hier bist. Vielleicht sitzen ja jetzt gerade irgendwo Leute am Radio oder zu Hause und denken sich, okay, Friedemann Karik, habe ich irgendwo schon mal gehört den Namen? Woher könnte man dich kennen?
Ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Wie wir lieben, über offene Beziehungen und anderen Schweinkram. Da war ich auch in 1 Live, also vielleicht allein schon deswegen im Sektor bekannt. Ansonsten habe ich für Funk moderiert, das junge Angebot von ARD und ZDF, so wie du auch. Wir sind also quasi mit in einer Zeitmaschine, werden wir Kollegen.
Jäger und Sammler moderiert,
das Investigativformat, genau. Und ansonsten schreibe ich ab und zu für Zeitungen und Magazine, und da steht manchmal der Name drunter. Man kann meinen Eltern viel vorwerfen, aber es ist ein unverwechselbarer Name. Also wenn man den Namen einmal gelesen hat, dann...
Vor allem sagen wahrscheinlich verdammt viele Leute Karich, ne?
Karich?
Ja, also weil im Deutschen sagt man ja König,
ja,
Sahnig,
das ist ein Fehler. So. Das ist tatsächlich, das stimmt nicht. Gerade ModeratorInnen machen das manchmal sozusagen
Nein,
falsch.
Nein, das ist doch kein Fehler. Im Hochdeutschen sagt man doch... König.
Ja, aber ja, das ist richtig.
Ach so, okay.
Aber Karik ist ein slawischer Name ohne die deutsche weiche IG-Endung, habe ich mir mal erklären lassen. Und es ist tatsächlich, es heißt Karik.
Okay, gut.
Jetzt hast du es eben gesagt?
Ich habe Karik gesagt.
Ja,
aber auch nur,
also,
weil ich gesehen habe, dass du im Internet sehr oft oder einige Male schon drüber gelästert hast, dass jemand... Ich habe geübt.
Ja, charmant. Vielen Dank. Super. Hallo Köln. Hi.
So, zurück zu den Dingen, die du schon gemacht hast in deinem Leben. Du hast das Ganze auf deiner Internetseite ganz charmant zusammengefasst in einem sehr kurzen Satz. Da sagst du nämlich, ich lese, schreibe und spreche.
Ganz richtig.
Was davon machst du am liebsten?
Oh, das ist schon die erste Killerfrage. Das ist schwierig. Ich glaube, ja, reden ist am einfachsten. Das kann man einfach so vor sich hin plappern. Schreiben ist tatsächlich für mich die einzige Chance, eigentlich mal was festzuhalten von all dem und gegen die Zeit sozusagen zu arbeiten. Und Lesen ist einfach, glaube ich, ohne Lesen ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Und ich glaube, um gut zu schreiben, muss man wahnsinnig viel lesen. Das heißt, also Lesen ist sozusagen das Training, das Ausdauertraining für alles andere.
Seit ein paar Tagen kann man was Neues lesen, das du geschrieben hast, ein Buch über Freundschaft, Reise und Erinnerung, und darüber werden wir hier heute sprechen. Ich freue mich auf die Lesung mit Friedemann Karik.
Sehr gut.
In 1 Live Stories. Ich muss nochmal auf deine Internetseite zurück. Ich war da sehr lange auf dieser Internetseite.
Das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich so an, als würdest du im Fernglas oder beim Fenster stehen und gucken, wann das Licht ausgeht.
Soweit ist es noch nicht. Ich war nur im Internet. Und da steht der Satz, ich mag Weißwein, Jay-Z, und Sätze am Ende von Biografien, die wenig Sinn ergeben.
Korrekt.
So, wir haben dir Weißwein besorgt. Der steht hier, Jay-Z hatte leider keine Zeit. Und ich habe gedacht, über deine Biografie reden wir jetzt einfach ein bisschen. Wie könnte ein Buch über dich heißen?
Er hat's probiert.
Sehr guter Titel. Was wäre das spannendste Kapitel?
Wie ich einmal mal maximal verkatert bei 1 Live war und der Konterweißwein mich gerettet hat. Top Story, sage ich euch, aber kann ich jetzt nicht verraten.
Kein Spoiler hier. Was wäre der letzte sinnlose Satz?
Was wäre denn kein sinnloser Satz? Also es ist schon hart. Ich meine, ich bin 36, jetzt über eine Biografie nachzudenken, die ich wahrscheinlich
selber schreiben
müsste. Tatsächlich noch nicht. Nee, ich sammle schon auch so ein paar Sachen, die ich irgendwann mal gemacht habe. Sonst wird es sehr langweilig. Der letzte sinnlose Satz. Und dann ging das Licht aus. Einfach so.
Wow.
Ja. Das ist stark, oder?
Das ist richtig.
Ich arbeite mit Worten.
Wahnsinn. Als würdest du es beruflich machen, genau.
So ähnlich wie du.
Alles dazwischen, zwischen dem Titel, dem spannendsten Kapitel und dem letzten sinnlosen Satz, klären wir jetzt noch. Wir wollen ein bisschen was über dich rausfinden. Und ich dachte, wir machen das passend zum Titel von deinem Buch auf Dschungelart.
Was? Mit Lendenschurz und Lianen, oder was?
Richtig.
Mach mir keine Angst.
Nein, Quatsch. Ich habe Dschungelfragen rausgesucht. Erste ist, wo hast du deine Wurzeln?
Im Schwarzwald tatsächlich. Ich bin bei Freiburg geboren und aufgewachsen und muss tatsächlich feststellen, auch wenn es ein bisschen erschreckend ist, ich wollte immer hinaus in die Welt, weil es war halt auch ein Kaff und der Schwarzwald ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wenn man da aufwächst. Man macht sehr viele dumme Sachen aus Langeweile und dem wollte ich irgendwann entfliehen.
Was denn so?
Naja, eigentlich Geschlechtsverkehr und Drogen im weitesten Sinne des Wortes, muss man so zusammenfassen, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist ein Wahrheitsserum, dieser Weisheit.
Dieser Weisheit.
Nein, aber dann wollte ich natürlich wie alle jungen Menschen hinaus in die Welt und ein bisschen was von ihr habe ich auch gesehen und habe dann woanders gewohnt und studiert, auch in Köln, 2 Jahre übrigens. Hallo Köln, tolle Stadt. Und jetzt aber muss ich feststellen, immer wenn ich nach Hause komme, weil meine Familie ist noch da passiert etwas sehr, sehr Seltsames, so in der linken Brustgegend, wo diese verschrumpelte Rosine ab und zu noch so ein bisschen Blut durch den Körper pumpt und die wächst auf einmal und das ist halt das, was man Heimat nennt oder Wurzeln.
Wann hast du das letzte Mal den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen?
Als ich dieses Buch zu Ende geschrieben habe, ich war letztes Jahr 2 Monate nochmal im Herbst, Winter auf Recherche sozusagen, hat auch ein bisschen Spaß gemacht in Kambodscha und kam dann wieder kurz vor Weihnachten und hatte aber kurz bevor ich heimgeflogen bin, beim sportlichen Kraulen im Meer, da war irgendwie ein Stein, der war höher als er sein sollte und unter Wasser und da waren Korallen drauf und ich habe so einmal reingepatscht und hab mir so die Hand aufgeritzt und das hat sich wahnsinnig entzündet und dann saß ich zu Hause, wusste, ich muss dieses Buch fertig schreiben. Es war sehr, sehr viel Stress, weil ich wusste, ich muss dann am 3.5. bei 1 live sitzen, da muss das Buch fertig sein. Und da gab es Momente, wo ich auf die Seiten geguckt habe und das Buch vor lauter Buchstaben nicht mehr gesehen habe und nicht so genau wusste, wie ich es fertig bringe und ich bin sehr, sehr froh, dass es irgendwie geklappt hat.
Boah, wie geil, du hast eine Verletzung und kannst sagen, hey, ist beim Grauen passiert in Kambodscha, ich bin an Korallen gekommen.
Tatsächlich, und ich war, ja und also das ist der coole Part der Geschichte, der uncoole ist, dass man dann als Schriftsteller tatsächlich einfach berufsunfähig ist, wenn man halt eine riesige Entzündung in der Hand hat. Ich musste 2-mal aufgeschnitten werden vom Mann meiner Ex-Freundin. Der ist jetzt ihr Mann. Das heißt, es war auch so ein bisschen so ein Vertrauensspiel, ob da wirklich nichts mehr zwischen uns
hoppala,
steht.
Hoppala, ab.
Ja, wirklich. An dieser Stelle schönen Gruß an Dr. Marc. Er hat mich zusammengeflickt und ich konnte es dann doch vollenden.
Genau, wir haben es jetzt hier vor uns liegen, den Beweis, du hast es zu Ende gebracht. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig zum Affen gemacht?
An heute tatsächlich gegen 3.55 Uhr, als letztes Lied tatsächlich Jay-Z kam, 99 Problems. Da war ich schon sehr primatisch, das gebe ich ehrlich zu. Es gibt Videos und Fotos, ich habe sie gekauft und werde sie vernichten.
Wie du tanzt dann primatisch?
Na, es war eher ein Rumgeschrei mit diversen Gästen, deren Namen ich jetzt nicht hier nenne, weil sie teilweise auch im Medienbetrieb sind, teilweise auch nicht, aber man wusste nicht mehr, wer jetzt eigentlich noch einen Beruf hat und wer nicht.
Scheint eine gute Premiere auf jeden Fall.
Es war eine fantastische Premiere, ich habe überlebt, vielen Dank.
Mega. Was bringt dich sofort auf die Palme?
Das hast du nicht wirklich gefragt. Das ist ja ein super Wortspiel.
Dschungelfragen.
Ja, Dschungelfragen. Was bringt mich sofort auf die Palme ist, wenn Menschen Kunst nicht zu schätzen wissen und abschätzig sind und denken, das ist irgendwie egal und kann weg und nicht verstehen, dass Kunst eigentlich das Größte ist, was wir haben.
Wofür musstest du mal kämpfen wie ein Löwe? Gibt's Löwen im Dschungel? Nee, ne?
Nee, die sind eher in der Savanne, ja, aber ist egal. Passt schon wie, ich glaube, es gibt Tiger. Es gibt in südostasiatischen Dschungeln, gerade in Vietnam, viele GIs wurden von Tigern gefressen tatsächlich. Natürlich für die Liebe, weil für was lohnt es sich sonst zu kämpfen?
Ich habe noch eine letzte Dschungelfrage, die ist jetzt wirklich ein bisschen um die Ecke.
Mehr als die Palme.
Mehr als die Palme.
Eine um die Ecke gewachsene Palme.
Bei was wirst du grün vor Neid?
Boah, das ist schwierig. Neid ist sowas, es gibt keiner gerne zu, ne? Also jeder ist mal neidisch. Wie viel Bedenkzeit habe ich?
Ich muss eine sozial
erwünschte Antwort geben. Ich werde total nervös. Ich bin schon neidisch auf Leute, die so ein, ja, ich weiß nicht, aber so ein perfektes Leben auch nicht. Doch, ich sag dir, auf was ich neidisch bin. Mhm. Als ich in Kambodscha war, habe ich 22-Jährige getroffen im Hostel. Die hatten schon die ganze Welt bereist und haben 14 Jahre noch Vorsprung vor mir, den Rest zu sehen. Da bin ich krass neidisch drauf.
Also du hättest gerne noch mehr?
Viel mehr gesehen, viel mehr. Man rechnet ja immer nicht in das, was man gesehen hat oder das, was man noch nicht gesehen hat. Und da mehrere Abstufungen von, ich muss da sofort morgen hin, bis zu, ja, könnte man mal machen. Und es ist ja immer eine ellenlange Liste, sagt auch ein Protagonist im Buch. Wenn du losfährst, entscheidest du dich ja schon, den Rest der Welt zu verpassen. Wenn du jetzt morgen nach Kuba fliegst, hast du nicht Bangladesch und Kuala Lumpur und, keine Ahnung, Moskau gesehen. Und das ist ein fast unerträglicher Gedanke für mich, was wir alles nicht sehen.
Jetzt bist du schon beim Protagonisten in deinem Buch und genau da wollten wir auch hin. Das sind zwei Freunde, beste Freunde. Der eine heißt Felix, der andere hat keinen Namen. Wieso? Fandst du das cool oder ist dir keiner eingefallen? Oder?
Ja, es gibt so wenig schöne deutsche Namen und Friedemann war besetzt. Heute hat tatsächlich eine Instagramerin oder eine Literaturbloggerin auf Instagram geschrieben, ja, also in dem Buch, ich fand es auch super, sehr positiv, geht es um die Freunde Felix und Julius und was die so erleben. Und ich dachte so, Moment mal, da weiß sie mehr als ich, weil der Erzähler hat tatsächlich keinen Namen. Und es hat auch einen Grund, es symbolisiert sehr plakativ, dass er ohne seinen Freund, der verschwunden ist, den er sucht, nicht ganz ist. Er ist nicht wirklich er selbst, ihm fehlt der Name. Und der Einzige, der diesen Namen nennt im ganzen Buch, ist sein Freund, aber ich schreibe den Namen nicht aus, sondern er sagte meinen Namen, habe ich geschrieben. Mhm. Das ist so ein kleiner mieser Trick.
Ein mieser Autorentrick.
Ja. Ist alles eine riesen Trickserei.
Alles eine große Trickserei.
Pure Taschenspielertricks.
Du liest uns jetzt die erste Stelle vor von den beiden ganz am Anfang vom Buch. Da sind sie noch ein bisschen jünger, also es ist so ein kleiner Rückblick. So 15, ne, sind sie da. Und sie sind in Frankreich. Was machen sie da?
Sie machen Urlaub und der Deal ist mit der Mutter von einem von beiden, die mitgenommen hat, immer wenn schlechtes Wetter ist, lernen sie für die Schule. Und wenn gutes Wetter ist, machen sie irgendeinen Quatsch und die Sonne scheint die ganze Zeit, weil sie Glück haben.
Sehr gut. Und dann steigen wir da ein in einer Situation. Willst du da noch irgendwas zu sagen oder sollen wir dir?
Ja, tatsächlich. Also als erstes muss man sagen, dass die Hälfte des Buches aus solchen Rückblenden besteht in die gemeinsame Jugend, weil der Erzähler, der seinen verschwundenen Freund sucht, erinnert sich auch gleichzeitig daran, wie sie sich kennengelernt haben, so prägende Szenen ihrer Freundschaft, weil er weiß, irgendwo liegt da das Geheimnis, der Grund für das Verschwinden versteckt und er muss in der Erinnerung suchen. Deswegen fängt auch das Buch mit einer Rückblende an und nicht mit einer Geschichte in Kambodscha. Und sie laufen eben an einer Steilküste hoch, ganz hoch über den Klippen, weil Felix, der auch nachher verschwindet, er unbedingt hoch will und der Erzähler will nicht. Genau. Und dann sind sie da oben. Ich sehe uns von oben. Zwei Jungen am äußersten Rand einer Steilküste. Der eine mit den braunen Locken ganz vorn, der andere fast neben ihm, auch er hat Locken, nur dunklere, kürzere. Sie stehen da wie Späher, wie Möwen, als würden sie gleich abheben und fliegen über die Kante in eine andere Welt. Es ist ein Traum, sage ich, und will Felix auf die Schultern hauen. Wenn ich ehrlich bin, will ich ihn sogar umarmen, zur Not von hinten, aber er würde sofort hinunterstürzen und ich mit ihm. Wer schlägt zuerst auf und wer fällt auf den anderen und kann der Untere den Oberen retten? Hörst du den Abgrund auch, fragt er. Ich denke daran, was in ein paar Jahren aus uns geworden sein wird, ob wir uns noch kennen, uns oft besuchen, ob wir vielleicht Nachbarn sind, wie wir leben, wie unsere Frauen aussehen, seine blond, meine dunkelhaarig oder umgekehrt. Unsere Kinder, die in dem gemeinsamen Garten spielen. Er hat das Haus gefunden. Danke, sage ich, und ich weiß nicht, ob ich den Felix jetzt oder in 10 Jahren meine. Wir stehen einen Schritt vom Tod entfernt, aber wir stehen nebeneinander. Ich spüre seine Bewegung, bevor ich sie sehe. Meine Instinkte schreien auf. Ich will brüllen, greifen, mich zusammenrollen wie ein verprügelter Boxer. Doch bevor ich reagieren kann, macht Felix einen wiegenden Schritt. Wie ein Tänzer auf das Kommando einer Musik, die nur er hört. Zu schnell für mich. Aber nicht nach vorn. Nach rechts, dicht vor mich. Wir berühren uns beinahe an meiner Brust, seinen Schulterblättern. Seine Locken wehen mir fast ins Gesicht. Sein dunkelblaues Shirt hat ein sternförmiges Loch auf der rechten Schulter. Ich kann ihn riechen. Er riecht wie Holz, gescheitertes, trockenes, süßes, totes Holz, bereit zu brennen. Würdest du mich stoßen, wenn ich dich darum bitte, fragt er in den Wind. War er das oder war das der Abgrund? Sag jetzt, würdest du, fragt er wieder. Bist du dumm, antworte ich. Wir stehen exakt symmetrisch zueinander. Von hinten sieht man nur mich, von vorne nur ihn. Wir sind eins. Ernsthaft, sagt er ganz ruhig. Das muss man doch einmal erlebt haben. Den freien Fall, die ultimative Freiheit. Würdest du mir das schenken? Würdest du mir diesen Wunsch abschlagen? Was soll ich dazu sagen, denke ich. Wenn ich ernsthaft antworte, mache ich mich dann wieder zum Idioten. Will er genau das? Was tut ein bester Freund? Würdest du jemand anderen stoßen, fragt er, wenn ich dich frage. Ich kann hören, dass er die Augen geschlossen hat, wie immer, wenn er seinen Worten Gewicht verleihen will. Langsam, wie ein Turmspringer, breitet er die Arme aus. Das Rasen in meinen Ohren wird unerträglich. Ich beiße die Zähne aufeinander, ziehe mich zusammen, werde kleiner. Ich will nicht fallen. Ich darf ihn nicht berühren. Hätte ich mich doch bloß nicht so weit vorgewagt. Jemand Fremden, fragt er. Oder auch jemanden, den du kennst. Wen denn, frage ich gepresst. Ein paar Sekunden vergehen. Er fängt an, sich leicht nach vorn zu neigen. Dann nach hinten. Nach vorn in den Tod. Nach hinten zu mir. Mama, singt er ganz leise. I killed a man. Put a gun against his head. Pulled the trigger, now he's dead. Ich will etwas sagen, aber mein Atem könnte ihn hinunterstoßen. Ich halte die Luft an, bin aus Stein, aus nutzlosem, hartem, kalten Stein. Wie der Felsen, auf dem wir stehen, wie die Klippen, auf die wir fallen, wie das Wasser. Es wäre der perfekte Mord, sagt er. Keine Zeugen, keine Spur, niemand würde dir etwas nachweisen können. Sag doch mal, was würdest du für mich tun? Alles will ich antworten, aber komm da weg. Er beugt sich wieder vor, weiter und weiter, steht schräg in der Luft, den Oberkörper über dem Nichts, dann endlich wieder aufrecht, lehnt sich nach hinten, sodass ich es ihm gleich tun muss, um ihm auszuweichen. Ich denke, wenn wir uns berühren, stecken wir uns an dem Nichts an. Erst er, dann ich, fallen beide, egal wer zuerst aufkommt, beide wären wir tot. Aber ich kann nicht länger nichts tun. Sein Wiegen ist die Bitte, mich zu entscheiden, ob ich ihm den Stoß geben, ihn aufgeben würde oder mich. Na, Herr Doktor, sagt er, und ich entscheide mich. Vielen Dank.
Friedemann, das, was du uns gerade vorgelesen hast, war ein Teil vom ersten Kapitel aus deinem Buch. Und wir haben gehört, es geht um zwei Freunde, aber es geht auch um ein ganz bestimmtes Lied, was immer wieder auftaucht, nämlich ein Lied aus dem Dschungelbuch, dieses hier.
Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks.
So, wir könnten alle weiter singen. Ich bin der König im Affenstall. Kennt, glaube ich, wirklich jeder von uns dieses Lied. Was hat das mit dir und dem Buch zu tun?
Der Text geht ja weiter. Nun sag mir schon das Geheimnis und dann lasse ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht gibt mir die Macht, genauso zu sein wie du. Es steckt also auch schon so ein Geheimnis drin und eine Macht, ein Wissen, was irgendwie wichtig ist für, in dem Fall, den Affenkönig Louis, aber halt natürlich in meinem Buch für die Protagonisten. Und deswegen passt es so gut, weil es eigentlich, man hört es so und es ist ja so ein Swing irgendwie und es ist ja auch irgendwie ein Kinderfilm, auf eine Art ein Zeichentrickfilm von Walt Disney. Und da steckt aber was total Geheimnisvolles, Mysteriöses, vielleicht Gefährliches, Animalisches drin. Und als ich das mal wieder gehört habe, weil genauso wie du, ich kann sofort mitpfeifen und freue mich immer, wenn es irgendwo kommt, dachte ich so, das hat eine sehr, sehr schlaue zweite Ebene, wie gute Kinder- oder Jugendfilme halt haben, dass die Erwachsenen auch was drin finden können. Nämlich auch die Frage, was macht dich zum Menschen? Was bildet deine Identität? Und für König Louis ist es eben, er will unbedingt dieses Feuer, weil er will ein Mensch werden. Und er will eigentlich mehr werden, als er ist. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber das passte einfach so gut zu diesen zwei Protagonisten, die sich auch immer so ein bisschen behaken, die sich Geheimnisse nicht verraten und die eben dann nachher in den Dschungel gehen.
Es sind ja beste Freunde. Was unterscheidet die beiden denn voneinander? Es sind nämlich ja schon ziemlich unterschiedliche Charaktere.
Also das hat man ja eben schon an der Stelle gemerkt. Felix ist der Extrovertierte, der Risikofreudige, der rausgeht, der will immer irgendwo hin und schleift den Erzähler, wie er dann auch einmal sagt, wie ein Hündchen eigentlich an der Leine immer mit. Und der Erzähler muss, wo Felix verschwindet in Kambodscha, dann dahin fahren und den suchen und ist eigentlich ziemlich genervt, weil er, ich glaube, das kennen wir auch alle, man hat so Freunde, die leben immer auf meine Kosten und die wollen immer irgendwas oder die schulden mir Geld oder so und dann denke ich, oh, nicht schon wieder der Typ oder die. Und so war das, ist es dann für den Erzähler auch. Also er hat eigentlich keine Lust, den zu suchen, weil er sich nicht manipulieren will. Wir erfahren diese Geschichte aber durch die Augen des Erzählers. Der erzählt sie uns dann. Und wir merken irgendwann, dass der vielleicht gar nicht so zuverlässig ist und vielleicht nicht immer so die Wahrheit sagt über diese Freundschaft. Und deswegen kann ich die Frage nicht beantworten, wie die sind, ohne zu spoilern, weil da ändert sich natürlich auch was im Laufe des Buches.
Ja, ich war sehr gespannt, wie du darauf antwortest, aber jetzt gehen wir hier auf eine sehr Metaebene. Das kann man nämlich wirklich nur verstehen, wenn man das Buch gelesen hat. Der reist also der eine Freund fliegt nach Asien, verschwindet dann da in Kambodscha, 4 Wochen lang hört niemand mehr was von ihm und dann entscheidet dein Ich-Erzähler, ich reise dahinterher. Das ist ja schon ein bisschen eine wahnwitzige Idee, weil Kambodscha ist irgendwie über 180.000 Quadratkilometer groß. So. Wie geht er daran? Was ist sein Plan?
Also es gibt am Anfang sozusagen einen Hinweis, ein Hostel, wo dieser Freund zum letzten Mal, der Felix zum letzten Mal war, das weiß man. Das weiß die Mutter von ihm, die den Erzähler so ein bisschen auf die Reise schickt, was nicht ganz unwichtig ist. Und das weiß der Erzähler. Das heißt, er kann dahin fliegen, er fährt dahin mit Minibus und quartiert sich in dem Hostel ein und fragt so rum. Also er kann auch eigentlich auch nichts anderes tun, als die Fährte aufzunehmen und so ein bisschen Schnitzeljagd und Privatdetektiv zu spielen. Und er merkt aber relativ schnell, A, der ist nicht ohne Grund verschwunden. Also das war wahrscheinlich kein Verbrechen. Da gibt es irgendeinen Grund. Und zweitens, er findet Hinweise, die fast vielleicht für ihn ausgelegt sein könnten. Das heißt, er hat auch eine Ahnung, dass der Felix schon wusste, dass er kommt und ihn sucht. Und ab da ist er natürlich umso motivierter und weiß, okay, ich kann diese Prüfung bestehen.
Wir steigen jetzt nochmal ein ins Buch. In welcher Situation er ist im Hostel? Mit wem sitzt er da zusammen? So ein bisschen, dass wir in die Situation reinkommen?
Genau, er ist in diesem ersten Hostel, wo er nicht so richtig Lust hat, mit den Leuten zu reden, weil er ist nicht so der People's Guy, aber er muss die eben fragen, wo Felix ist, und er trifft einen Luca, der dort arbeitet und auch länger ist, und ein paar Spanierinnen, die ihn so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen, weil sie merken, okay, der arme Kerl sucht seinen Freund und kommt so langsam in dieser Traveler-Community an, in der er eigentlich nie sein wollte. Und dann gibt es eben einen dieser berühmten Partyabende, an denen diese Szene spielt. Stille. Die Musik setzte aus. Luca stand an der Anlage. Ich suche meinen Freund, sagte ich. Er ist Felix. Das ganze Hostel schien innezuhalten. Was für eine alberne Scheiße, dachte ich, und gleichzeitig spürte ich Tränen in mir aufsteigen. Das würde dir gefallen, sagte ich zu Felix innerlich. Du Idiot, oder? Ich vor Leuten, unsicher, nervös, zum Pathos gezwungen. Eine filmreife Szene und du als Hauptperson in Abwesenheit. Genau dein Geschmack, ich weiß. Ich will ihn finden, sagte ich und schluckte. Ein Dutzend Gesichter, heiß und gespannt um mich herum. Und ich werde ihn finden. Jubelschreie. Und jetzt, German Guy, triumphierte Luca, musst du auf einen Stuhl steigen und singen. So will es die Tradition dieses Hostels. Machtlosigkeit machte sich in mir breit und die Gewissheit, dass die Gruppe einen ausgewählt, dass sie einen Beschluss gefasst hatte und ihn umsetzen würde und dass jeder Protest sinnlos wäre. Sie würden mich zum Singen bringen, so oder so. Was hätte Felix gesungen? Klar, er hätte die große Show gesucht, hätte sich bitten lassen, wäre irgendwann auf den Stuhl geklettert und hätte »Come on now«, riefen sie, schoben mich zu einem Stuhl, ich stieg hinauf, wie ferngesteuert. Was hätte er gesungen, oder besser, was hatte er gesungen, als er hier war? Ich sah in die Runde, aufgeheizte rote Gesichter, lachen, große Augen, Tom aus Melbourne, Shai aus Israel und seine 2 Freunde, Ruth aus irgendwo, Dieter, Luca, 2 Französinnen, ein Mädchen aus England, noch ein paar andere, die ich nicht kannte. Sie alle waren unbeschwert, wollten etwas Besonderes erleben hier, deswegen waren sie überhaupt da. Ich musste werden wie sie, also fing ich an. Ich bin der König im Affenstall, der größte Klettermax, sang ich und musste grinsen. Was war das hier eigentlich? Eine Französin sprang auf und schrie, That's the Jungle Book. In German even a song for kids sounds like you're planning a war, sagte sie. Alle lachten. Und irgendwann lachte auch ich. Ich stieg vom Stuhl, das Lied ging in mir weiter, hakte am Anfang der 2. Strophe. Irgendwas mit Geheimnis. Nun sag mir schon das Geheimnis. Wir werden deinen Freund finden, sagte Luca und packte mich an der Schulter. Seine Augen glänzten, er roch nach Sangria. Wo immer er ist, was immer mit ihm passiert ist, wenn er lebt, dann finden wir ihn. Ich nickte. Was sollte ich auch tun? Ich war seit 24 Stunden hier und hatte nichts, außer im Meer gebadet, auf einem Stuhl gesungen und schon wieder ein Bier in der Hand. Ich war angekommen und gleichzeitig verlorener denn je. Plötzlich fiel mir die gesamte 2. Strophe ein, als hätte sich ein Pfropfen in meinem Kopf gelöst. Sie ging, nun sag mir das schon das Geheimnis, komm schon, und dann lasse ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht gibt mir die Macht, genauso zu sein wie du. Fast wäre ich zurück auf den Stuhl gestiegen, aber das Mädchen aus England war schon drauf und sang ein neues Lied. Because maybe you're gonna be the one that saves me, sang sie. Und alle sangen mit. Außer mir. To a night we won't remember, rief Luca den nächsten Trinkspruch, als sie fertig war. To friends we'll never forget. Als ich mich an diesem Abend auf mein Bett legte, langsam und unter Stöhnen wegen des Sonnenbrandes am Rücken und weil ich betrunken war, schon wieder, dachte ich an die 8000 Kilometer, die mich von zu Hause trennten. Eine Distanz, die kein Mensch je zu Fuß zurücklegen könnte. Man würde Jahre brauchen, konnte genauso gut auf dem Mond sein, dem Mars, der Venus. Ich war klein, winzig, ein Staubkorn im Vergleich zu dieser Entfernung, dieser Kugel, die durchs Weltall flog. Auf einmal stürzte alles auf mich ein, der ganze Wahnsinn dieser Entfernung, dieses endlos breiten, langen, hohen, weiten Raums zwischen mir und Lea, meiner Freundin und meiner Wohnung und allem, was mir vertraut war. Ich atmete zu schnell, krampfte die Hände in das Bettlaken. Ich würde nicht heulen, nicht hier. Der Gedanke an Lea schnitt mir ins Fleisch und beruhigte mich zugleich. Hey, alles klar, tippte ich auf meinem Smartphone. Vermisse dich. Kuss. Lea lag gern mit ihrem Kopf auf meinem Oberarm. Ich mochte es, wenn ihr Haar auf meine Brust fiel, wenn ihr rechter Arm über meinem Bauch ruhte, hoch genug, damit er mir nicht auf den Magen drückte. Ihr rechtes Bein war angewinkelt und um mein linkes geschlungen. Manchmal berührte sie meinen Knöchel mit den Spitzen ihres großen Zehs und des Zehs daneben, der länger war als der große. Das war unsere liebste Kombination. Ich blickte an die Decke und gleichzeitig in sie hinein, wenn sie mir ins Ohr sprach, wie sie sich fühlte, was sie dachte, was sie sorgte. Im Laufe eines Vormittages ordneten wir unsere Körper und Gliedmaßen immer neu. Würde man uns von oben in Zeitraffer filmen, sähe man unterschiedlichste Muster menschlicher Nähe. Man kann zwei Körper auf unendliche Weisen zusammenfalten, dachte ich und wischte mir die Wangen trocken. Ich lag schon im Halbschlaf, als ich im Nachbarzimmer ein Paar hörte. Das Bett quietschte, sie stöhnten laut. Zu hören, wie andere sich lieben, ist das einsamste Geräusch der Welt. Vielen Dank.
Friedemann, wir sind ja gerade so ein bisschen eingestiegen in diesen Hostel-Alltag. Wie gut kennst du dich da aus? Also wie gut bist du in dieser Backpacker-Szene so drin gewesen bisher?
Gesundheitsgefährdend zu gut. Nein, ich war wirklich, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Hast du zwei Hostels gesehen in Südostasien oder woanders, hast du alle gesehen. Du weißt dann, wie die Sache läuft. Da wird ja schon auch sehr viel gefeiert unter Umständen. Es sind viele junge Menschen auf dem Haufen. Es ist warm, man hat wenig an. So, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Und ich habe natürlich da recherchiert als seriöser Autor.
Natürlich.
Bin da natürlich hingefahren, habe mich dem ausgesetzt, war wahnsinnig anstrengend. Genau, aber habe mir das natürlich nochmal angeschaut und habe da so eine Hassliebe, weil ich finde es schon auch irgendwie sehr lustig, aber es ist auch schon manchmal abartig.
Hier im Publikum gibt es auch einige Fragen zum Thema Reisen an dich, zum Beispiel von Jenny. Was möchtest du wissen von Friedemann?
Hi, ich hätte gerne mal gewusst, was dein inspirierendstes Reiseerlebnis war.
Ah, Jenny, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich war mal in Südafrika, das fand ich unfassbar schön und total vielseitig und klar mit der Geschichte und der politischen Situation, was man da sieht, an wunderbaren Dingen und an erschreckenden Dingen. Ich glaube, da war ich 13 Tage und es hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr und ich glaube, das war sehr inspirierend.
Dave, eine Reihe davor, möchte auch was zum Reisen wissen. Bitteschön.
Hi, was war dein verrücktester Transport, den du jemals zum Reisen benutzt hast?
Da gibt es eine Top 10. Sehr, 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 sehr komische Sachen. Ich bin mal tatsächlich nachts auf einem Boot gefahren in Kambodscha vor Korong, vor einer Insel. Und es war schon sehr abenteuerlich und besonders erschreckend war, dass drei Tage später es einen Bootszusammenstoß gab mit Toten und wir damals davor noch gesagt hatten, es ist doch nicht so gefährlich, nachts mit dem Boot rumzuschippern. Und alle gesagt haben, es ist wahnsinnig gefährlich. Bitte nicht nachmachen. Das war ein Transport, der dann hinterher total gruselig war, weil wir dachten, es hätte uns passieren können.
Ah, wie dumm.
Ja, saudumm. Klar. Nur weil man Bücher schreibt, ist man nicht schlau. Man kann auch sehr dumm sein.
Okay. Zitat des Abends. Sarah möchte auch noch was wissen. Was ist deine Frage?
Was war das ekligste Essen, was du in Südostasien gegessen hast?
Tatsächlich hätte ich gedacht Frösche in Kambodscha, weil man wird früher oder später, wenn man viele auf der Straße isst, an so Grills, an Khmer Grills, wie sie in Kambodscha heißen, dann wird man früher oder später so genötigt, sozusagen die örtliche Spezialität zu probieren, weil die halt schon wissen, dass wir es eklig finden. Also ganze Frösche, nicht Froschschenkel, sondern wirklich ganze Tiere, die sind so lang wie ein Chamäleon ungefähr und die kommen dann auf den Tisch. Das war überhaupt nicht eklig. Man sagte ja immer, wenn man nicht weiß, wie was schmeckt, schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt tatsächlich wie Hühnchen. am ekligsten war vielleicht mal, ich habe mal in Italien so eine rohe Languste gegessen, weil irgendjemand meint, das muss man machen, das ist eine Spezialität. Das war viel ekliger als jedes eklige Tier.
In Italien? Ja. Also keine Langusten in Italien, auch das haben wir uns gemerkt.
Ja, vor allem roh halt. Was war roh? Das war auch sehr dumm.
Noch was damit. Sarah, wie viele beste Freunde hast du?
Natürlich nur einen oder eine.
Und würdest du für sie auch nach Kambodscha fahren, wenn sie da verloren gehen würde?
Na klar, ich würde mir wahrscheinlich ein paar Leute mitnehmen, damit ich nicht alleine irgendwo tanzen muss.
Stimmt, das war überhaupt keine Option im Buch, ne? Dass er nicht alleine reist, oder?
Nein, das war keine Option. Er hat sonst keine Freunde. Er hat eine Freundin zu Hause und die soll nicht mitkommen.
Wie viele Leute hättest du in deinem Freundeskreis, für die du das machen würdest?
Ein paar. Ich sage jetzt keine Zahl, sonst geht die Rechnerei natürlich los. Das ist gefährlich. Aber ich habe schon ein paar, wo ich sofort losfahren würde, ja. Und wo ich auch hoffe, dass sie für mich fahren würden.
Wir steigen jetzt nochmal ein ins Buch, in so eine Rückblende. Hast du ja vorhin schon erzählt, dass jedes zweite Kapitel so eine Rückblende in die Geschichte von den beiden Jungs ist, von Felix und deinem Hauptprotagonisten, von deinem Ich-Erzähler. Das Kapitel heißt Tic-Tac und vielleicht sollten wir auch da vorher einmal kurz klären, in welcher Situation der Ich-Erzähler da ist. Stichwort Kotze.
Mobbing.
Wodka.
Ja, es ist tatsächlich so, dass im Laufe dieser Freundschaft, in Anführungsstrichen, Felix ihn auch einmal verstößt aus bestimmten Gründen, weil sie kaufen mit ein paar Jungs und Mädels Alkohol und dann geht es dem Erzähler sehr schlecht und er kotzt dann und dann kommt die Polizei und dann gibt es ein riesen Tohuwabohu. Und deswegen verstößt quasi die Clique von Felix den Erzähler und eine Weile sind sie keine Freunde mehr. So gibt es mehrere Kapitel, wo Felix eben auch sehr gemein zu ihm sein kann. Und dieses Kapitel danach, sozusagen nach dem Verstoßen, heißt Tic-Tac. So unvermittelt ich verstoßen worden war, so sehr ich gelitten hatte, so plötzlich stand Felix eines Tages nach der Schule vor mir. Die anderen waren nirgends zu sehen. Ich war schon so gewöhnt daran, allein zu meinem Fahrrad zu gehen, allein aufzuschließen, allein loszufahren und allein heimzukommen, dass ich ihn erst bemerkte, als ich aufsteigen wollte. Ich erschrak und zog sofort die Schultern zusammen. Erst tags zuvor hatte der große Tobi die Lampe von meinem Fahrrad abgetreten vor meinen Augen. Eine der vielen Demütigungen aus purer Langeweile. Sie fühlten sich überlegen und sie waren überlegen. Was geht? Fragte Felix, als wären wir verabredet. Ich hatte auf den Boden geschaut, wie seit Monaten, denn es gab für mich nichts zu sehen. Wie ein Einarmiger fühlte ich mich frisch amputiert. Alles musste ich ohne ihn neu lernen. Schuhe binden, Fahrrad fahren, schreiben, essen, schlafen, lachen. Nicht viel, sagte ich, wollte cool bleiben. Aber es brach sofort aus mir heraus. Es tut mir leid, echt, Felix. Ich wollte dir das schon lange sagen. Ihr habt bestimmt krasse Ärger von euren Eltern bekommen. Deine Mutter hat sich ja getobt. Er packte meine Hand, legte den Kopf schief, als sei ich ein Vogel, der ihm in den Weg gesprungen war und nun mit ihm redete. Er ließ mich nicht aus den Augen. Jetzt erst wurde mir klar, dass ich in den Monaten seit dem Wodka keinen Versuch unternommen hatte, ihn anzusprechen. Ich war einfach davon ausgegangen, dass er mich ignorieren würde, egal was ich tat. Er stand dicht vor mir. Seine Augen bohrten sich in meine, als ob er mich erst öffnen wollte, bevor er Worte in mich hineingoss. Weißt du, sagte er, und ich befahl mir, mich nicht zu freuen, dass er tatsächlich mit mir redete. Meine Mutter, sagte er. Es war kein vollständiger Satz. Er zog die Nase zusammen, als ekelte ihn etwas. Ich ekle ihn, dachte ich. Allein meine Anwesenheit. Etwas war in seinem Blick, etwas so Dunkles, Abgrundtiefes, dass ich mich fürchtete. Dann war es weg. Wer willst du sein? Fragte er. Was? Sagte ich. Willst du ein Opfer sein für den Rest deines Lebens? Ich sagte nichts. Oder dich endlich wehren? Willst du der Typ sein, den alle fertig machen, den sie Kotze nennen und dem sie das Fahrrad zusammentreten? Oder willst du wieder du selbst sein? Wir sind in der Matrix und das ist deine rote Pille oder deine blaue Pille. Er zeigte auf ein Rad drei Reihen weiter, ein großes Herrenrad, neue Lichter. Der große Tobi, sagte er, hat heute sein Fahrrad hier stehen lassen. Ich habe ihn dazu gebracht. Hab seinen Schlüssel an mich genommen. Kriegt er morgen wieder. Ich wollte dir die Chance geben, dich zu rächen. Mein Herz klopfte, nicht nur wegen der Angst, erwischt zu werden. Dennoch zögerte ich keine Sekunde. Er wollte, dass ich es tat. Ich ging zu dem Rad und trat zu. Kurz befürchtete ich, dass ich nicht richtig treffen würde, dass ich mehrmals zutreten musste, dass Felix mich auslachen würde, aber ich erwischte das Licht satt. Es flog 3 Meter weit. Geht doch, sagte Felix. In diesem Moment, unter seinem Blick, wuchs mir der Arm wieder an. Ich war nicht mehr nur eine Zellmasse, die man höchstens beleidigte, einfach weil sie da war. Ich war keine Kotze mehr. Und jetzt, sagte Felix, zeige ich dir noch was. Eine Viertelstunde später standen wir in dem großen Badezimmer seiner Eltern. Es gehörte zur verbotenen Zone, klar, aber wir bewegten uns nicht erst seit dem Wodka außerhalb des Gesetzes. Wir lehnten die Tür an, um zu hören, ob seine Mutter nach oben kam. Sie hatte uns begrüßt, mir lange in die Augen geschaut. Schön, dich mal wieder zu sehen, hatte sie gesagt. Felix öffnete einen der Spiegelschränke. Diese Tabletten muss mein Vater jeden Tag nehmen, sagte er, sonst schläft er ein, einfach so, hat die Schlafkrankheit oder sowas. Es war ein Fläschchen aus orangenfarbenem Glas, wie in amerikanischen Filmen. Er bestellt sie irgendwo im Ausland, sagte Felix, weil es die in Deutschland gar nicht gibt. Er nahm das Fläschchen und öffnete es, schüttelte vorsichtig eine Tablette in die Hand. Sie war klein und weiß, mit einer glänzenden Schicht überzogen. Leck mal dran, sagte er. Ich nahm sie ihm vorsichtig aus der Hand, fuhr mit meiner Zunge einmal über die glatte Oberfläche. Sie schmeckte süßlich und irgendwie nach Pfefferminz. Wie Tic Tacs, sagte Felix. Wie Tic Tacs, bestätigte ich. Die machen da so ein süßes Zeug drumrum, sagte er, damit man sie besser runterkriegt. Deshalb schmecken sie wie Tic Tacs und sehen auch noch exakt so aus. Er lächelte, als wüsste er die Lösung für eine besonders schwierige Hausaufgabe, an der wir seit Stunden saßen. Und jetzt schau mal, was ich zufällig hier habe. Er holte eine kleine Box weißer Tic Tacs aus seiner Hosentasche hervor. Gute Nacht, Arschloch, sagte Felix. Vielen Dank.
Friedemann, im ersten Buch, das du geschrieben hast, ging es um Liebe. Jetzt geht es ganz stark um Freundschaft und es geht natürlich um ein Land, das, glaube ich, viele von uns tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm haben, Kambodscha. Wieso sollte deine Geschichte gerade da spielen?
Also ich war sehr viel in Südostasien unterwegs. Ich habe mal auf Bali auch ein halbes Jahr ein sogenanntes Auslandssemester gemacht. Also man kann sich vorstellen, wie viel da studiert wurde. Und ich bin, wie so viele, glaube ich, nichts Besonderes fasziniert von diesem Landstrich und auch von dieser Geschichte, die dahinter steckt, weil ja doch sehr viele Gesellschaften da furchtbare Zeiten durchgemacht haben und so Faszination und Abenteuer und wunderschöne Landschaften und wahnsinnig nette Menschen und dann lernt man so nach und nach, dass da auch wirklich Abgründe sich auftun, je näher man hinguckt. Und dann quasi die Frage, wo spielt diese Geschichte? Und ich war am Anfang echt total offen und dachte erst an Afrika und dann habe ich so hin und her überlegt. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche ein Land, was bereisbar ist, also wo Leute wie wir so hinfahren, was realistisch ist, dass da jemand hinfährt mit dem Rucksack. Und ich brauche ein Land, was wild ist, was ein bisschen, dann nehmen wir mal Thailand oder Vietnam, die ist schon deutlich besser erschlossen, gibt es eine andere Infrastruktur, da könnte man einen Deutschen, der da verschwindet, besser suchen. Kambodscha ist schon noch sehr viel mehr dritte Welt, sehr viel ärmer. Der Genozid ist von 75 bis 79 ist noch gar nicht so lange her. Und diese Geschichte ist auch wirklich wenig aufgearbeitet in Kambodscha. Also wenn man da hinfährt, das wird in Schulen erst seit ein paar Jahren unterrichtet, was Pol Pot und die Roten Khmer da angerichtet haben. Da sind Millionen gestorben und auch verschwunden. Und man merkt schon, dass das sozusagen das perfekte Land ist für diese Geschichte. Und dann bin ich hingefahren und wurde bestätigt. Es ist wunderschön. Es ist manchmal noch erschreckend arm. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass man da verloren geht.
Das Buch, wir sind jetzt nicht wirklich bis zum Dschungel vorgedrungen, weil dann müsste man schon echt viel spoilern von der Geschichte, weil noch so ein paar Dinge passieren, das machen wir natürlich nicht. Aber du hast ja jetzt häufiger mal in dieser Lesung erwähnt am Rande, dass du zur Recherche auch da warst. Wie tief bist du da rein in den Dschungel von Kambodscha?
Also es ist gar nicht so einfach, muss man sagen, weil da leider noch sehr viele Landminen liegen in ganzen Landstrichen und nicht explodierte Bomben. Also die USA haben allein in Kambodscha in den 70er Jahren mehr Bomben abgeworfen als auf Deutschland im ganzen Zweiten Weltkrieg, um mal die Dimensionen verstehen, was da einfach an Sprengstoffen rumliegt. Und es wurden auch Minengürtel ausgelegt, um eben die Roten Khmer im Dschungel zu halten. Und das ist ein Grund, warum man kann da nicht so loslaufen wie im Schwarzwald und mit dem Rucksack da einfach mal so. Das sollte man nicht tun, das wäre noch dümmer, als mit dem Boot nachts zu fahren. Das heißt, man muss sich da auf gewisse Touren verlassen. Ich bin da so ein bisschen auf eigene Faust rumgelaufen. Man braucht aber nicht viele Tage und Nächte im Dschungel, glaube ich, um zu spüren, welche Kraft dieser Urwald hat und was da für, ja, was da drin steckt, einfach, wie sich das verändert, wie es auch dich als Menschen nochmal anders anspricht, wie man auch merkt, okay, vielleicht wurden wir irgendwann mal geschaffen dafür, in so einer Umgebung zu leben, wie deine Sinne sich schärfen. Man spürt zum Beispiel, man sieht zum Beispiel 30 verschiedene Schattierungen von Grün, mehr als von jeder anderen Farbe, weil man einfach in diesem Grün irgendwie zurechtkommen musste früher. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich dem Dschungel mal auszusetzen.
Und weil ich es ein bisschen gemeint finde, wenn wir jetzt so rausgehen, ohne zumindest noch ein bisschen was weiter zu. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir es jetzt machen. Aber du liest uns jetzt noch eine letzte Passage vor und ich überlasse es dir, die einzuleiten, weil ich jetzt nicht spoilern will. Aber jetzt ist quasi der Protagonist schon einen deutlichen Schritt weiter auf seiner Suche, geht weg vom Hostel. Warum?
weil er einen Hinweis, den ich jetzt nicht weiter verrate, gefunden hat, einen sicheren Hinweis, dass dieser Felix woanders ist, auf einer Insel. Und das ist ziemlich genau die Hälfte des Buches, wo er auch wirklich zum ersten Mal merkt, okay, ich kann es schaffen. Ich finde diese Hinweise, ich bestehe die Prüfung. Der hat die vielleicht für mich sogar zurückgelassen und nochmal sozusagen einen anderen Drive kriegt. Und jetzt geht er all in. Vorher hat er gezweifelt, jetzt geht er all in. Jetzt will er den Freund auf jeden Fall finden und sucht ein Boot, um auf diese Insel zu kommen, auf die keine Boote fahren.
Dann bitteschön.
Es war einfacher gewesen, als ich dachte. Ich hatte meine Sachen schnell zusammengepackt, dann war ich zum Pier hinuntergelaufen, wo die Boote lagen. Auf manchen brannte Licht oder wenigstens eine Zigarette. Kurz überkamen mich Zweifel, ob das hier irgendeinen Sinn hatte, doch in dem Moment sprach mich ein Mädchen an, das vor einer Hütte saß und sagte, »Hello, Sir, need help?« »I need a boat«, sagte ich. Ich zeigte ihr die Notiz auf meinem Handy, den Namen der Insel in Kamer geschrieben. So viele Schnörkel und Bögen, es hätte genauso gut eine außerirdische Sprache sein können. »Oh«, sagte sie, es klang bedauernd, aber ich hatte inzwischen gelernt, dass dieser Laut verständnisvoll gemeint war. Sie bedeutete mir, mir zu einem Boot zu folgen, das vor der Hütte ankerte. Wir warteten ein paar Schritte in das flache, warme Wasser. Die Wunde an meinem Schienbein brannte. Sie rief etwas, ein Kopf erschien über der Reling. »My Dad«, sagte sie zu mir. Die beiden diskutierten kurz. »Now«, fragte sie mich. »Yes, no, now«, sagte ich. »You alone? I'm alone. One way? One way.« $150, sagte sie schließlich. Dangerous at night. 10 Minuten später stand ich auf dem Boot namens Seawolf, bereits 1 Kilometer von der Küste entfernt, blickte auf das Wasser, den silbernen Halbmond, der glitzernd darauf schien, und fühlte mich gut und schlecht zugleich. Vor der Polizei musste ich mich nicht mehr fürchten, aber ich fuhr ins Ungewisse. Ich griff nach der Kette um meinen Hals, in der Felix' Haare waren. Allmählich hatte ich eine kleine Sammlung von ihm, Haare, Handy, Jacke. Genug Gegenstände und ich konnte ihn vielleicht aus diesen Einzelteilen wieder zu einem Ganzen zusammensetzen. Zumindest konnte ich etwas tun. Als ich ihn das letzte Mal sah, hatte ich nichts getan, als er sagte, ich will das allein machen, als ich ihn fragte, warum. Und er mir keine Antwort gab. Dein Vater, hatte ich begonnen, aber er war aufgesprungen. Das hat mit meinem Vater nichts zu tun. Die Theatralik, die ich von ihm kannte, als stünde er auf einer Bühne. Ich holte mein Telefon doch noch einmal hervor. Ich habe dein Handy gefunden, schrieb ich. Ich weiß also, dass diese Nachricht dich nicht erreichen kann, aber es ist mir egal. Vielleicht eines Tages erreicht sie dich doch oder jemand anderen. Ich will nur noch einmal schreiben, dass ich dich finden werde, egal was passiert. Dann drückte ich auf Senden. Die Stewardess hatte recht gehabt. Indem man, wie ich selbst, auf die Suche nach einem Verschwundenen geht, setzt man der Ungewissheit etwas entgegen. Man bewegt sich, man verändert sich. Und jeder Fremde, den man anspricht, ist ein kleiner Fix Hoffnung. Davon wird man süchtig. Die Angst, etwas zu verpassen, hatte Felix in die Ferne getrieben. Die Angst, ihn zu verpassen, trieb mich tausende Kilometer hinterher. Jeden Morgen, jeden Abend, immer weiter. So stand ich an der Reling des kleinen Kutters, der mich zu der Insel brachte. Ich war ruhig, fast fröhlich. Es bewegte sich etwas und ich starrte geduldig zum Horizont, dorthin, wo die Insel auftauchen sollte. Suchte nach einer Erhebung, einem Licht, damit ich etwas zu tun hatte. Bis es hell wurde und sich aus dem Grau des Morgens ein grüner Punkt schälte, der schnell größer wurde, wie ein Geschwulst am Himmel, wie eine schlechte Laune des Meeres. Vielen Dank.
Das war die Lesung mit Friedemann Karik hier in Stories. Wenn ihr wissen wollt, was noch so passiert auf der Insel und natürlich, ob Felix dann am Ende wieder auftaucht oder nicht, dann müsst ihr wahrscheinlich Dschungel lesen oder ihr erpresst Friedemann Karik, dass er euch erzählt, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht funktioniert das ja mit einem guten Weißwein oder so. Nächste Woche gibt es dann hier die Lesung mit einer Autorin, die schon zum zweiten Mal zu Gast ist bei mir, Svenja Gräfen. Die war 2017 schon da mit ihrem ersten Buch, Das Rauschen in unseren Köpfen. Das war ein sehr guter Liebesroman, der auch was für euch ist, wenn ihr eigentlich keine Liebesromane mögt. Das verspreche ich euch. Fantastisch. Jetzt hat sie gerade ihr zweites Buch rausgebracht. Freiraum heißt das. Da geht es um Vela und Maren, ein Pärchen, das raus will aus dem Großstadtrummel. Und die beiden ziehen dann in ein Hausprojekt am Stadtrand von Berlin. Ich lese das Buch gerade und finde es wieder genauso gut wie das erste. Aber alles Weitere und Wichtige dazu erzähle ich euch dann nächste Woche genau hier. Bis dahin. Macht euch eine gute Zeit.
Das war ein Podcast von Funk.